Jetzt habe ich ihn hier und kriege ihn nicht weg. Ein Marienkäfer. Ja, auch von meiner Seite, guten Morgen. Ich habe letztens ein ganz interessantes Zitat gelesen von Mark Twain. Und zwar hat er gesagt: Wenn ein Hammer das einzige Werkzeug ist, das uns zur Verfügung steht, neigen wir dazu, alle Probleme als Nägel zu sehen. Also nochmal, wenn ein Hammer das einzige Werkzeug ist, das ich habe, ja, das mir zur Verfügung steht, neige ich dazu, alle Probleme als Nägel zu interpretieren. Weil das könnte ich dann mit dem Hammer lösen. Und ich glaube, manchmal geht es uns im geistlichen Bereich auch so, wenn wir bestimmte Dinge haben in unserem Repertoire, sag ich mal, in unserem geistlichen Repertoire, dann eine bestimmte Brille aufgesetzt haben oder eine bestimmte Gabe haben, dann neigen wir dazu, alles dadurch zu sehen und dadurch zu interpretieren. Ja, so die Lobpreiser, die neigen dazu, sozusagen jedes Problem mit Lobpreis lösen zu wollen. Also wir müssen nur genug Lobpreis machen und so weiter, dann bekehren sich alle von selber und lösen sich alle Probleme von selber und so weiter. Die Evangelisten denken, dass jedes Problem in der Gemeinde daran liegt, dass man zu wenig evangelisiert. Bei den Hirten ist es so, dass man eher denkt, man muss noch mehr Seelsorge haben, mehr Gemeinschaft, die Beziehungen und so weiter, daran liegt es. Und die Propheten denken, nee, das liegt eigentlich daran, dass die prophetischen Gaben nicht genug durchkommen und nicht genug Buße da ist und all diese Dinge. Und je nachdem, welchen Hammer wir haben, klopfen wir damit auf die Nägel. Wisst ihr, was ich meine? Ihr guckt mich so an. Und das Problem ist, wenn man keinen Hammer hat, dann kann man auch die Nägel nicht reintun. Je nachdem, was einem fehlt. Ich möchte euch mal eine Stelle vorlesen, sagt dann hinterher was dazu. Und zwar Psalm 144, Vers 1 und 2. Da heißt es folgendermaßen: Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Meine Gnade, meine Burg und meine Zuflucht, mein Erretter, mein Schild und der, bei dem ich mich berge. Was stand in dem beiden Versen? Nicht reingucken. Was ist euch hängen geblieben? Gepriesen sei der Herr. Noch was? Oh, ich kann euch jetzt leider nicht verstehen. Also wer hat gehört, dass der Herr meine Gnade, meine Burg, meine Zuflucht ist? Was ist das hängen geblieben? Ja. Mein Schild, mein Retter, bei dem ich mich bergen kann. Wer hat gehört, dass der Herr meine Finger zum Kampf unterweist, mich zum Krieg? Ah ja, doch einige. Die Sache ist die, diese beiden Verse haben ganz starken Gegensatz, wenn man das richtig sieht, ja, ganz starken Gegensatz. Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf und meine Finger zum Krieg. Darum preiste David den Herrn. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Er sagt, ja, ich bin ein Krieger, ich darf töten und ich weiß, wie das geht, zu töten. Und der Herr hat mir das beigebracht. Klaus, wir demonstrieren das jetzt mal. Nein, nein. Und David hat einen Haufen Leute getötet. Und er sagt, preist dem Herrn, dass ich das kann, das hat Gott mir beigebracht. Oh wei. Und dann geht's weiter, meine Gnade, meine Burg, meine Zuflucht, mein Retter, mein Schild und dem, bei dem ich mich berge. Damit können wir normalerweise eher was anfangen. Worauf ich heute raus möchte, ist den ersten Teil. Weil ich glaube, den zweiten Teil, der fällt uns nicht so schwer. Und viele der Lieder, die wir gesungen haben, drehen sich um diesen zweiten Vers. Und das ist gut, ja. Dass ich sage überhaupt nicht, dass das nicht wichtig ist. Ich sage, das ist ganz entscheidend wichtig. Und ich möchte da die andere Seite jetzt genauso beleuchten. Du hast die eine Seite beleuchtet, ich werde jetzt die andere Seite beleuchten. Und zwar möchte ich eure Aufmerksamkeit auf einen Vers lenken, der mir letztens ins Auge gesprungen ist. Josua 11, Vers 19. Ein ganz kleiner Vers. Da steht 18 und 19. Da steht: Lange Zeit führte Josua mit all diesen Königen Krieg. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israels friedlich ergab. Außer den Hevitern, die in Gibeon wohnten, das war ein anderer Fall. Alles andere nahmen sie im Kampf ein. Und ich bin da drüber gestolpert. Ich dachte, Herr, verheißenes Land, du hast gesagt, die sollen da reingehen. Du hast gesagt, die kriegen das. Und dann steht das da. Lange Zeit führte Josua mit all diesen Königen Krieg. Ich weiß nicht, ob er sich das vorher so überlegt hat, ja. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israels friedlich ergab. Keine Stadt. Kein einziger hat das hergegeben. Obwohl es Gottes verheißenes Land war. Ja, Gott hat gesagt, ich gebe es euch, das ist euers, geht da rein. Und dann steht da, nichts haben sie umsonst gekriegt, nichts haben sie friedlich gekriegt. An jedem Zentimeter hat der Feind Widerstand geleistet. Nur in einem Fall nicht, das war dann eine List, das kennt ihr vielleicht diese Geschichte mit den Gibeoniten, die haben dann so getan, als ob sie friedlich wären von ganz weit her. Und eigentlich war das das, was Gott gar nicht wollte. Er wollte, dass die auch im Kampf besiegt werden. Und da steht, alles andere nahmen sie im Kampf ein. Sie mussten kämpfen, und zwar im verheißenen Land. Darüber bin ich gestolpert. Ja. Josua, das Volk Israel, hat nichts ohne Kampf gekriegt. Und erst dann, als das vorbei war, hatte das Land Ruhe vom Krieg. Das steht dann in Vers 23 am Schluss. Mit anderen Worten, Kampf, Krieg, Blut, Schweiß, Gegner, überwinden, töten, Widerstand und ohne das kein verheißenes Land. Hat das was mit uns zu tun oder nicht? Das ist die Frage. Und ich glaube, das hat was mit uns zu tun. Ja. Ich bete noch mal kurz. Vielleicht seid ihr jetzt geschockt über das Thema, aber Vater, ich bitte darum, dass du uns zeigst, was das mit uns zu tun hat. Vater. Ja, öffne du meinen Mund und öffne uns unsere Augen, unser Herz. Amen. Ich beobachte manchmal so ein Missverständnis, mehr in der Haltung, das wird nicht ausgesprochen, aber in der Haltung von manchen Christen. Und zwar die Einstellung oder das Missverständnis, wir brauchen nicht mehr kämpfen. Eine Zeit lang war es Mode, über geistlichen Kampf zu reden, aber manchmal habe ich den Eindruck, das ist jetzt aus der Mode gekommen sozusagen, das brauchen wir jetzt nicht mehr, wir brauchen uns nicht mehr die Hände schmutzig machen mit dem Teufel, das ist doch alles erledigt, Jesus hat alles gemacht und wenn wir uns damit zu viel beschäftigen, dann machen wir doch eher den Feind groß und kämpfen brauchen wir nicht mehr. Es wird schon, Gott wird schon irgendwie alles zum Guten führen, er wird schon irgendwie nichts Schlimmes richtig zulassen und die Verheißungen, die er gegeben hat, die werden schon irgendwie durchkommen und wenn nicht, dann kann ich ja eh nichts machen. Wenn Gott eine Berufung hat oder Geistesgaben geben will oder Heilung, ja, wenn ich dann gebetet habe, wird es schon entweder geben oder aber wenn es nicht geschieht, dann kann ich ja doch nichts tun. Oder geistliche Angriffe, wenn die dann nicht gleich weggehen, wenn man betet, dann wird mir ja doch alles zum Besten dienen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber diese Haltung irgendwie von, ich brauche eigentlich nicht mehr kämpfen. Ja, Jesus hat alles gemacht und das verheißene Land, das kriege ich irgendwie umsonst. Diese Sache meine ich. Und ich glaube tatsächlich in der Schrift zu sehen, dass das eine Lüge ist. Und zwar eine große Lüge, die uns davon fernhält, das zu kriegen, was Gott für uns hat. Ja, in vielen Teilen. Bitte versteht mir jetzt recht. Ich will nicht sagen, das andere ist falsch. Natürlich brauchen wir auch diese Zeiten in der Ruhe Gottes und alles Mögliche. Aber wir brauchen auch das andere. Beides, was David hier sagt. Preis dem Herrn, er ist meine Burg und ich kann mich da bergen und er ist mein Schutz und so weiter. Aber preis auch dem Herrn, der mich lehrt zu kämpfen. Ja. Und ich glaube, dass Passivität ein Verbündeter des Teufels ist, der uns festhält in geistlicher Armut, Lethargie und so weiter. Und das ist mein Thema heute, Kampfbereitschaft. Kampfbereitschaft im Glauben. Jetzt denkt ihr vielleicht, jetzt habe ich die ganze Woche so eine anstrengende Woche gehabt. Jetzt habe ich die ganze Woche Übertritte gekriegt. Und jetzt soll ich heute auch noch kämpfen. Jetzt komme ich hierher in den Gottesdienst, um mich zu entspannen, um was Gutes zu hören. Und jetzt kommt noch einer, der mir sagt, streng dich an, sei heiliger, werde besser, kämpfe mehr. Die Sache ist, die ich glaube, wenn es die Wahrheit ist, dann setzt uns frei. Ja, wenn es die Wahrheit aus Gottes Wort ist, was ich heute sage, und ihr sollt das prüfen natürlich, dann setzt es uns frei. Dann ist es keine Bedrückung, sondern dann setzt uns diese Bereitschaft zu kämpfen frei von Bedrückung, die sonst nicht anders weggeht. Das ist der Punkt. Ja. Ich glaube, dass manche Probleme, manche Bedrückung, mancher Mangel in unserem Leben eine Folge von Passivität ist. Ja, eine Folge davon, dass wir nicht kämpfen. Und ich glaube, dass der Herr sagt, Kampfbereitschaft ist in diesem Fall die Lösung des Problems. Ist in diesem Fall der erste Schritt, um den Mangel rauszukriegen, was uns arm hält, zu überwinden. Und deshalb glaube ich, dass es eine positive Sache ist, die einen Schlüssel für Probleme gibt. Ein neues Werkzeug, was wir anwenden könnten für andere Dinge. Ja, vielleicht habt ihr das sowieso integriert in euer Leben, dann kein Problem. Aber vielleicht ist es für manche eine neue Erinnerung daran, dieses Werkzeug muss ich auch einsetzen. Es reicht nicht, immer den Hammer zu nehmen und jedes Problem damit zu lösen. Ja. Sondern jetzt, heute, sagt der Herr, für das Problem musst du dieses Werkzeug nehmen. Und das bedeutet Kampfbereitschaft. In dem Fall reicht es nicht, in die Ruhe Gottes zu kommen, sondern du musst aufstehen. Deshalb dieses Thema. Okay, ich zeige euch jetzt, damit ihr mir wirklich glaubt, dass das in der Bibel drin steht. Nicht nur diese eine Stelle. Ich habe extra ein paar rausgeschrieben, so viel wie ich auf eine Seite kriege. Okay, es gibt noch viel mehr. Ihr könnt die einfach nebenher mal lesen. Und zwar soll das einfach nur zeigen, das ist ein Thema in der Schrift und das ist eine Dimension unseres Glaubens. Es ist nicht Altes Testament, es geht nicht nur um Josua, der irgendwas war, sondern das ist für uns als Vorbild geschehen, sagt der Apostel Paulus. Es ist richtig, Jesus hat alles gemacht, aber der Herr erwartet, dass wir auch noch ein paar Dinge tun und das kommt in diesen Stellen so klar raus, ja. Epheser 6 kennt vielleicht jeder, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut oder anders übersetzt, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Und manchmal habe ich den Eindruck, die Christen sagen, lesen nur den ersten kleinen Teil, wir kämpfen nicht, Punkt. Ja, die Sache ist die, da steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber wir kämpfen doch, ja, wir kämpfen doch. Wir haben einen Kampf, das ist unser Kampf, ja. Im 1. Timotheus, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Man könnte doch sagen, ja, wenn schon Prophetien über mich gekommen sind, dann was soll ich dann noch kämpfen? Dann wird doch Gott alles tun. Nee, Paulus sagt, du hast jetzt Versprechen gekriegt, jetzt steh auf, nimm die und kämpf damit, damit es durchkommt in deinem Leben, ja. Vertrau da drauf. Oder dann ein paar Kapitel weiter sagt er, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Und über sich selber sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe meinen Lauf vollendet. Judas Brief. Ich ermahne euch im letzten Teil, ja. Ich ermahne euch, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und so weiter. Wandelt würdig des Evangeliums des Christus und so weiter und kämpft mit mir zusammen. Und das sind nur die Stellen, oder es sind ein paar Stellen mit dem Thema Kampf und Kämpfen. Es gibt noch viel mehr Stellen auch mit dem Thema Überwinden, Widerstehen und Ausharren und Eifer und alles Mögliche gibt's auch noch. Ja, ich möchte damit nur sagen, es ist eine entscheidende oder eine wichtige Dimension unseres Glaubens, ja, dieses Thema Kampf. Alles vom verheißenen Land hat Josua im Kampf eingenommen. Und ohne Kampf ging gar nichts. Hat das was mit uns zu tun? Ich glaube, wir haben gerade bei diesem Thema in unserem Land ein Problem. Ja? Wenn man über das Wort Kampf und Krieg redet, haben wir das Problem, das ist grundsätzlich negativ besetzt. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man hört heutzutage Krieg, denkt man Krieg gleich böse. Kampf gleich böse. Außer wir sitzen vor dem Fernseher und sehen das von Ferne an und denken, ach, ist ja toll, was der Mel Gibson da macht, wie der die alle umbringt und so. Dann denken wir, ach, ein schöner Film. Hoffentlich nicht, aber egal. Aber in der Hinsicht ist in unserem Land nicht anrüchig, über Krieg und Kampf was Gutes, an Krieg und Kampf was Gutes zu finden, wenn man es im Fernsehen anguckt. Aber ansonsten ist Krieg und Kampf grundsätzlich negativ besetzt in unserem Land, würde ich sagen. Wogegen Frieden und Ruhe immer sofort gut besetzt ist. Ja? Frieden, Ruhe, gut, Krieg und Kampf böse. Und bei mir war das auch so. Ich war früher auch recht friedensbewegt, ja. Wer mich früher kannte, ich hatte ganz kahl geschorene Haare, so eine runde Nickelbrille und hinten so ein kleines Schwänzchen, eine weiße Latzhose und so ein Friedenstüchlein und hier Frieden schaffen ohne Waffen. Könnt ihr euch das vorstellen, ja? Und ich war sehr friedlich, solange alle mit mir übereingestimmt haben. Und ich glaube aber, dass dahinter mehr so eine menschliche, humanistische, sage ich mal, Sehnsucht steht, Frieden zu schaffen. Mehr das als wirklich die Wahrheit vom Wort Gottes, ja. Natürlich habe ich damals auch Bergpredigt und dies und das, ja. Frieden schaffen ohne Waffen, liebt eure Feinde. Ja, sonst kriegt ihr was drauf. Aber dahinter steht mehr dieser menschliche, dieser humanistische Gedanke von Frieden und Ablehnung von Aufstehen gegen das Böse. Ja? Die Sache ist die, dass Kampf und Krieg in Gottes Wort nicht automatisch negativ besetzt ist. Das ist nicht die Wahrheit. Ja? Sondern es kommt immer darauf an, gegen wen ich zu kämpfen habe. Und Frieden ist auch nicht immer positiv besetzt. Ja? Es gibt einen Frieden, den Gott überhaupt nicht mag. Es gibt eine Ruhe, die Gott schlimm findet. Es gibt einen Frieden, wo er sagt, das ist ein fauler Frieden. Sie sagen Frieden, Frieden und ist kein Frieden. Ja? Und deshalb müssen wir genau hinschauen. Es gibt einen guten Kampf, den sagt Paulus ja auch, und es gibt einen schlechten. Und es gibt einen guten Frieden und es gibt einen schlechten Frieden. Ich möchte euch noch ein bisschen mehr sensibilisieren dafür. Jesus ist unser Vorbild. Jesus wird im Alten Testament angekündigt im Jesaja. Die Stelle kennt ihr, diese große Jesaja-Stelle. Ein Sohn ist uns gegeben und sein Name heißt Friedefürst, weiter. Und? Ja, Friedefürst, aber noch was. Gott hält. Das habt ihr nicht gesagt. Habt ihr es gesagt, ja? Was ist ein Gottheld im Alten Testament? Guckt euch mal die an, die Helden genannt werden im Alten Testament. Das sind die, die mit dem Schwert umgehen konnten und viele Feinde erledigt haben. Und wir sagen immer, Jesus der Friedefürst. Ist klar, ist er, ganz klar. Ja. Aber hier steht auch, er wird als Gottheld angekündigt. Und ich glaube, wir sind so einseitig geprägt, dass wir Mühe haben, das zu sehen. Aber ich glaube, wir müssen das sehen, wenn wir ausgewogenes Bild haben wollen. Ja. Jesaja 43, da zeige ich euch auch noch ein paar Stellen, über die Jesus und die Gott uns als Krieger und sehr militant darstellen, ja. Und das widerspricht teilweise unserem netten Jesusbild. Kannst du das mal drauflegen? Eins, zum Beispiel das hier wird über Gott gesagt, der Herr sieht aus wie ein Held, da kommt das Wort, ja, in Jesaja auch. Wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer. Er erhebt einen Schlachtruf, ja ein gellendes Feldgeschrei. Er beweist sich als Held gegen seine Feinde. So wird uns Gott dargestellt. Könnt ihr euch Gott so vorstellen? wie ein Wilder, der das Schwert in der Hand hat und ein gellendes Geschrei macht und eifrig ist und sagt, ich mache meine Feinde jetzt alle nieder? Können wir uns Gott so vorstellen? Oder Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu bringen, sondern das Schwert. Und dann macht er die Geißel und treibt Leute aus dem Tempel raus. Über ihn wird dann gesagt, er ist gekommen, dass er die Werke des Teufels vernichte. Und dann auch in der Offenbarung wird Jesus uns sehr stark vor Augen gestellt als ein Kriegsmann. Ja, er ist beides. Und er ist ein Gott mit sehr viel Autorität, der gegen seine Feinde kämpft. Ja, aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert. Und er setzt das auch ein, sogar gegen die Gemeinde, wenn sie nicht Buße tut. Offenbarung 2. Und Offenbarung 19, das ist noch die Stelle, die ich euch lesen möchte, heißt es. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Die beiden Gegensätze wieder ganz stark, ja. Er ist treu und wahrhaftig Gnade. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Wir brauchen das ausgewogene Bild über Jesus, weil er möchte, dass wir ihm folgen, ja. Ihm auch in seinem Charakter folgen. Ich muss hier die Anmerkung natürlich machen. Diese Stellen sprechen alle von einem realen Kampf, aber nicht von einem Kampf gegen Fleisch und Blut, ja. Wir sollen eben nicht kämpfen gegen Menschen. Das ist nicht unser Kampf. Und auch der Kampf im Alten Testament, wenn wir genau hinschauen, obwohl Menschen involviert sind, es ist eigentlich ein geistlicher Kampf, der da abgeht. Und im Neuen Testament ist es ganz klar, es geht nicht darum, dass wir Menschen als Feinde haben und Menschen vernichten, sondern es geht um einen geistlichen Kampf. Ja. Aber das ist unser Kampf. Ich möchte da jetzt gar nicht so tief reingehen, weil ich denke, das ist uns klar. Ich möchte es bloß nochmal betonen. Es geht nicht darum, dass jetzt dein Chef dein Gegner ist, auch wenn er dir die Steine in den Weg schmeißt. Ja. Oder dass Menschen unsere Gegner sind. Unsere Kinder oder unsere Frauen. Ja. Und dass wir dann sagen, ja, heute im Gottesdienst habe ich jetzt gelernt, was ich tun muss. Liebe Frau, lieber Mann, ich muss gegen dich kämpfen. Nein, es geht um den geistlichen Kampf. Und mir geht's auch gar nicht so sehr um diesen Kampf selbst jetzt. Da könnten wir ewig lang drüber reden. Es geht um diese Bereitschaft, die wir annehmen. Und wenn wir die haben, dann wird uns Gott auch lehren, wie wir kämpfen. Wenn wir die nicht haben, dann nützen uns die besten Waffen nichts, ja. Man hat im amerikanischen Bürgerkrieg damals festgestellt, dass die Soldaten teilweise 5-6 Mal, die hatten ja diese Vorderladergewehre teilweise noch, und die haben diese Gewehre 5-6 Mal, 10 Mal geladen und nicht abgeschossen. Bei vielen Soldaten war das der Fall. Die haben nicht diese Bereitschaft gehabt, einfach zu kämpfen, ja. Es hört sich jetzt alles sehr militant an, was ich sage, aber dieses Beispiel nimmt uns hier die Schrift an dieser Stelle. Aber wenn wir diese Bereitschaft anziehen, zu sagen, ja, wir stellen uns dieser Herausforderung, diesem geistlichen Kampf, dann wird uns der Herr die Waffen geben, die wir brauchen. Und dann, wenn wir selbst eine schlechte haben, wir können dann damit was anfangen. Ich möchte euch ein bisschen daran führen, was das bedeutet, diese Bereitschaft zum Kampf in unserem Glauben. Und ich möchte eine Stelle nehmen aus 1. Korinther 9, Vers 24. Und zwar bringt dort Paulus nochmal ein anderes Bild ins Spiel. Und zwar sagt er, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis empfängt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Oder Hebräer 12, 1 heißt es, deshalb lasst uns nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben und so weiter, jede Bürde und die uns leicht umstreckende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Paulus sagt, solche Haltung sollen wir haben, wie ein Wettläufer. Und jetzt werde ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe nämlich vor ungefähr 3 Jahren angefangen zu laufen. Nicht aus den Gründen, sondern mehr aus anderen Gründen musste ich anfangen, irgendwas zu machen, ja. Und ich habe dann angefangen zu joggen. Und dieses Jahr hat mich eine Arbeitskollegin überredet, doch beim Tübinger Stadtlauf mitzulaufen. Und ja, ich habe mich dann in meinem Wahn dort eingetragen, und weil mein Chef sich hat auch eingetragen hat. Und ich habe gedacht, ich möchte schneller laufen als der. Ich möchte doch einmal den besiegen. Ja. Christoph, bist du hier? Nein. Und dann habe ich mir aus dem Internet einen Trainingsplan runtergeladen. 4-mal die Woche trainiert. Und habe vieles gelernt über das, was Paulus hier sagt. Ja. Ulrich, du kannst wahrscheinlich viel bessere Liedchen darüber singen. Ich werde das ganz als Laie jetzt tun, ja. Der Ulrich war auch mal Läufer. Also alle Sportler, die wissen jetzt, wovon ich rede. Aber da kommt was raus, was Paulus als Bild für unseren Glauben nimmt. Ja? Das erste ist die Bereitschaft. Ich musste die Bereitschaft haben, anzufangen. Und ich musste sehen, von nichts kommt nichts. Banale Wahrheit. Aber das ist so. Ja. Ich habe festgestellt, beim Laufen wird man nur besser durchlaufen. Und ich glaube, dass es auch in unserem Glauben so ist. Ja? Bitte versteht mich recht, aber es ist die Wahrheit, dass Beten und Bibellesen was bringt. Und dass es nicht egal ist, ob wir es tun oder nicht tun. Es ist nicht egal. Und besser wirst du nur, wenn du es tust. Mehr Spaß macht's nur durch Bibellesen. Beten macht nur mehr Spaß durch Beten. Es kommt nicht irgendwann ein Rezept von Himmel und ja, jetzt macht's endlich Spaß. So ungefähr, ja, jetzt habe ich genug gewartet, jetzt kann ich auf einmal schneller laufen. Das geht nicht. Dieses Bild nimmt Paulus hier, wie ein Wettläufer laufen. Bitte, wir können uns natürlich nichts verdienen. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns was verdienen durch Bibellesen und Beten. Darum geht's nicht. Es geht darum, ob wir aktiv werden wollen oder nicht, ja. Und ich kann meinen Glauben aufbauen oder abbauen. Ich kann was dafür tun oder ich kann was dagegen tun. Das ist die Wahrheit, ja. Das zweite ist, also das erste ist, von nichts kommt nichts. Das zweite ist, es hängt damit zusammen, sich anzustrengen, bringt Lohn. Die Sprüche sagen, bei jeder Mühe ist Lohn. Das ist eine biblische Wahrheit, ja. Bei jeder Mühe ist Lohn. Und ich weiß, wir sind so geprägt in unserem Glauben, um eben Anstrengung und Dings zu vermeiden und Druck zu vermeiden. Ja, in dem Sinn, dass wir vor Gott irgendwas leisten wollen, dass wir zur anderen Seite vom Pferd gefallen sind, ja. Und nicht mehr sehen, dass Gottes Wort uns eigentlich auffordert, dazu zu trainieren, auch den Glauben zu trainieren, ja, und sich zu üben im Überwinden. Ja, das ist eine Sache. Es ist die Sache, ja, dass ich merke, wenn ich besser werden will, dann muss ich dranbleiben, ja. Und wenn ich aufhöre, dann werde ich wieder langsamer. Das ist beim Laufen ganz extrem so, ja. Wenn ich eine ganze Zeit lang das Pensum nicht aufrechterhalte, dann werde ich wieder langsamer. Und ich glaube, das gilt auch im Glauben. Gottes Wort sagt zum Beispiel, wir sollen das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Ich glaube, wenn wir das tun, hat es Folgen. Wenn wir es nicht tun, hat es auch Folgen. Ja. Und Paulus sagt hier, lauft so, dass ihr den Preis kriegt. Wenn wir das auch noch wollen, wenn wir auch noch gewinnen wollen, dann wird es noch schlimmer. Ja. Wenn ich den Stadtlauf hätte gewinnen wollen, das wäre völlig jenseits von allem gewesen, was möglich gewesen wäre. Aber wenn ich das auch noch will, dann könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet, wenn ihr jetzt einen Stadtlauf in Tübingen gewinnen wolltet. Das Dritte, das möchte ich auch noch dazu tun, also ich fordere euch jetzt arg heraus, ich weiß, aber ich habe gemerkt beim Laufen, dass mein rechtes Knie immer weh tut. Ich bin gelaufen und je mehr ich trainiert habe, mein rechtes Knie hat mir immer weh getan. Und naja, dann sucht man alle möglichen Gründe und naja, vielleicht brauche ich andere Schuhe. Also der Ulrich hat mir schon vor 2 Jahren gesagt, vielleicht musst du auch ein bisschen abnehmen. Ich gedacht, nee, ich brauche andere Schuhe. Oder möglicherweise irgendeine Einlage oder sowas, dann hört das auf. Dann bin ich zum Arzt gegangen. Der hat mich dann da untersucht und dies und das. Und da meinte er, na ja, das sei ein Jumpers nie, ist es nicht so wichtig, ja, dass mit dem einen Bein springe ich stärker ab als mit dem anderen und deshalb schlägt irgendwie die Kniescheibe da hin und her, könnte man eigentlich nichts machen. Und dann dachte ich, ja, ist auch kein guter Rat, ich werde mal einen Marathonläufer fragen, der weiß bestimmt, was ich zu tun habe. Dann habe ich einen Marathonläufer gefragt, ja, ich sage, ich habe immer so Schmerzen im Knie, was kann man dagegen machen? Wisst ihr, was er mir geantwortet hat? Ja, so ungefähr. Er hat gesagt, ignorieren. Ich habe gesagt, was bitte? Ja, ja, du musst das ignorieren. Ich sage ja, aber er sagt natürlich nicht dauerhaft, ja, wenn das jetzt immer bleibt, dann musst du natürlich was tun, dann kannst du das nicht mehr länger ignorieren. Aber jetzt, wo du jetzt bist, du musst das ignorieren, du musst dran denken, dein Körper muss sich erst dran gewöhnen an dieses ganze Laufen und Training und das dauert ein paar Jahre. Und ich dachte, oh wei, oh wei, ja. Gut, dann habe ich gesagt, okay, ich werde es ignorieren. Anders ging es nicht. Ja. Und stellt euch vor, es ist tatsächlich weg. Jetzt ist es weg. Und ich glaube, das ist manchmal im Glauben auch so. Wenn wir kämpfen oder wenn wir Wettlauf machen im Glauben, wir müssen manchmal Schmerzen ignorieren. Oh wei. Jetzt jammert der Zeitgeist. Aber das ist so. Ich glaube, dass wir tatsächlich sehen müssen, dass wir manchmal Schmerzen hinnehmen müssen. Gar nicht zu reden von dem Soldaten, wo Paulus uns mit vergleicht, ja. Der das ganz extrem muss. Und er vergleicht uns mit einem Soldaten. Ja. Kämpfe mit als ein Streiter Christi. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle aufgeschrieben hatte. Das heißt eigentlich als ein Soldat Christi. Das bedeutet, oh wei. Also da kriege ich auch manchmal was ab. Und da kann ich nicht zu zimperlich sein mit mir selbst. Nicht mit den anderen, sondern mit mir selbst. Ja. Und ich muss sehen, dass ich nicht jeden Widerstand, jede Ablehnung, jedes Missverständnis, bei jedem, was mir da wehtut, dass ich damit was tun muss. Sondern manchmal muss ich es einfach ignorieren. Und nicht alles, was mir Mühe macht, muss gleich therapiert werden. Natürlich, wenn es dauerhaft ist, ist eine andere Sache. Ja, das hat mir der Marathonläufer auch gesagt. Wenn das dauerhaft so ist, dann machst du dein Knie kaputt. Das geht nicht. Und es gibt natürlich Sachen, die dauerhaft da sind, die müssen eine Lösung kriegen. Ist überhaupt keine Frage, ja. Man muss da ausgewogen sein. Aber ich will ja was anderes sagen, um ausgewogen zu sein. Und manchmal müssen wir diese Haltung haben, wie ein Läufer zu sagen, ja, da zwickt's jetzt, aber ich gehe weiter. Ich lasse mich jetzt nicht abhalten von dem, was ich erreichen will. Und das vierte ist, Widerstände zu überwinden, bis man am Ziel ist. Der berühmte innere Schweinehund. Meine Frau ist auch mitgelaufen, die sagte, beim so einem Probelauf durch Tübingen, sie hat gesagt, die ganze Zeit habe ich gedacht, warum mache ich das hier eigentlich? Warum bin ich nicht zu Hause? Warum trinke ich nicht einen Tee? Warum? Außerdem ist das Wetter so schön, ich könnte was viel Entspannenderes machen. Oder das Wetter ist so schlecht heute, ich bleib lieber zu Hause. Ja. Also das werdet ihr merken, was da auf einmal rauskommt, wenn ihr mal anfangt zu laufen mit einem Ziel. Der Schweinehund, der merkt, der regt sich, ja. Und die Sache ist die, man muss da was überwinden in sich selbst. Und die Bibel redet viel von Überwinden, ja. Und man braucht da drin manchmal eine gewisse, verzeiht mir das Wort, eine gewisse Aggressivität, um das in Besitz zu nehmen, was man als verheißenes Land vor sich hat, ja. Und das ist auch das, was Gott möchte. Also Jesus sagt an einer Stelle diesen Vers, das Reich Gottes wird durch Gewalttätige an sich gerissen. In das reindrücken, was Gott geben will. Und ich glaube, manchmal kommt es nicht ohne das. Ja, ich erlebe das auch zum Beispiel in einer Lobpreisleitung oft so. Es reicht nicht, dass man einfach da steht und denkt, naja, entweder kommt's oder kommt's nicht. Sondern manchmal muss ich aufstehen und sagen, ich drück in das rein, was Gott versprochen hat. Und so ist es in vielen Gebieten, glaube ich, in unserem Leben. Und ich möchte noch ein paar Gebiete zum Schluss angucken. Was sind jetzt die? Also das sind die vier Haltungen, die ich euch nahelegen möchte heute Morgen. Von nichts kommt nichts. Anstrengung bringt Lohn. Schmerzen ignorieren und Widerstände überwinden. Bis man am Ziel ist. Nicht nur die halbe Strecke, sondern die ganze Strecke. Okay, Bereiche des Kampfes. Wo kämpfen wir? Wo müssen wir das verheißene Land im Kampf einnehmen? Auch unser verheißenes Land im Neuen Testament. Wahrscheinlich denkt ihr, jetzt fängt er gleich wieder an, gegen Sünde zu wettern. Ein bisschen gegen Sünde kämpfen. Aber das möchte ich heute nicht tun. Darum geht es mir nicht so sehr. Ja? Mir geht es auch vielmehr um diese Einstellung zur Kampfbereitschaft. Und ich glaube, das erste Kampffeld, oder eins, was ich jetzt als erstes nehmen möchte, ist das Thema Verheißungen. Das Thema Verheißungen. Ich glaube, Verheißungen sind stark umkämpft in unserem Leben. Ja? Dranbleiben, das umgesetzt zu sehen, was Gott gesagt hat. Das ist so umkämpft, ja. Für mich persönlich, für meine Familie. Und es braucht da diese Bereitschaft zum Kampf, so wie Josua das hatte, zu sagen, ich will dieses verheißene Land haben. Und zu wissen, es kommt nicht alles automatisch, nur deshalb, weil Gott es will. Das fordert uns heraus, ja, dass wir einerseits denken, aber Gott ist doch souverän, aber es kommt nicht alles schon dadurch zustande, nur deswegen, weil Gott es will. Das war damals im verheißenen Land auch so. Gott wollte das verheißene Land, Gott wollte ihnen das geben, aber sie mussten dafür kämpfen und es kam nicht schon dadurch zustande, dass er es nur wollte. Es hätte auch anders ausgehen können. Es waren viele Gebiete, wo sie nicht gekämpft haben, wo sie es auch nicht gekriegt haben. Das kommt hinterher noch raus. Ja. Das hat ihnen noch lange Probleme gemacht. Also Gott erwartet in manchen Dingen so eine Zusammenarbeit mit ihm und von uns eine starke Aktivität, zu sagen, ja, Herr, ich ergreife das und ich nehme auch diese Ehre an, die da drin steckt, dass du mich nicht als Marionette siehst, als passives kleines Ding, das man ständig füttern muss, sondern als dein Mitarbeiter. Da steckt eine Ehre drin, die Gott uns zu, eine Würde, die Gott uns als seine Kinder zuspricht. Ja, das muss man einfach sehen. In diesem Kämpfen steckt eine Würde, die Gott uns gibt. Eine Autorität, die er uns weitergibt. Er will uns umgestalten in seinem Bild. Ja, und das steckt in diesem Kampf mit drin. Das ist was Positives, wenn wir so kämpfen, wie Gott es möchte. Und Gott hat uns Dinge in die Hand gelegt. Und deshalb gilt es manchmal aufzustehen und zu sagen, ich lasse mir das nicht rauben. Ja, ich bleibe da dran, auch wenn es lange dauert. Und Gott hat gesagt, er naht sich denen, die sich zu ihm nahen. Ja. Das ist das erste Thema, Verheißung. Das zweite Kampffeld, was ich auch so erlebe, ist das Thema Entmutigung. Das ist ein Riesenkampffeld in unserem Leben. Und ich glaube nicht nur in meinem, ja. Und die Frage ist, lassen wir Entmutigung einfach zu? Ja, lassen wir uns durch Entmutigung darin treiben? Es ist so einfach, ja, dass man dann sagt, ja, ich kann nichts machen dagegen aber manchmal ist es eben nicht so. Natürlich dürfen wir da auch ehrlich sein, keine Frage. Wir dürfen ehrlich sein und sagen, ich bin entmutigt, ja. Ich darf da auch mit anderen drüber reden. Aber ich denke, wir sollten uns manchmal die Psalmen zum Beispiel nehmen, die einerseits radikal ehrlich sind, Entmutigung zu beschreiben und dann aber die Kurve kriegen und sagen, ich vertraue doch dem Herrn. Ja. Und die Frage ist, lassen wir Entmutigung einfach zu oder sagen wir auch manchmal, nein, ich lasse das nicht zu, ich stärke mich aus dem Wort Gottes. Ja. Ich tue jetzt was dagegen, weil Gott gibt mir was in die Hand. Lügen über mich, lasse ich die einfach zu oder stehe ich auf dagegen? Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir hierin aktiv sind. Was damit ganz stark zusammenhängt, ist noch ein Kampffeld in unserem Leben. Und zwar Gottes Güte. Ich glaube, dass Gottes Güte und der Glaube an Gottes Güte in unserem Leben umkämpft ist. Dass das fast das Erste ist, wogegen der Teufel geht und immer wieder auch geht. Und zwar folgendermaßen. Es hat schon im Paradies angefangen, ja? Sollte Gott gesagt haben, und er sät Zweifel in das Herz von der Eva. Er sagt, Gott hat hinterhältige Motive, das Beste hat er euch vorenthalten, er ist nicht gut. Er ist nicht nur gütig. Und dasselbe macht der Teufel in unserem Leben, wenn irgendwas passiert. Jetzt habe ich doch so viel gebetet und trotzdem ist es nicht gekommen. Jetzt verstehe ich aber Gott nicht mehr. Ist Gott wirklich gut? Das habe ich so oft schon gehört, ja. Jetzt habe ich so viel gebetet, meine Kinder haben alle Grippe gekriegt, mein Urlaub ist verregnet gewesen, obwohl ich da gebetet habe und jetzt verstehe ich aber nicht, warum Gott das zugelassen hat. Ja? Oder jetzt habe ich das neue Auto gekauft und kaum habe ich es gehabt, ist es kaputt gegangen. Jetzt habe ich doch so gebetet dafür und jetzt hat Gott es kaputt gehen lassen. Ja? Oder er hätte mir doch vorher Steine in den Weg schmeißen können. Ja? Und er hat es nicht gemacht, jetzt verstehe ich aber Gott nicht mehr. Der Angriff ist da drin auf Gottes Güte. Dass wir nicht mehr festhalten, dass Gott wirklich gut ist. Ja? Und da gibt's noch viele andere Sachen. Wenn das aber nicht durchkommt, obwohl ich gedacht habe, das habe ich von Gott gehört, ja, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Und ich habe gesehen, Leute ziehen sich zurück von Gott und rechtfertigen sozusagen diese Enttäuschung und sagen, jetzt will ich aber auch nicht mehr. Und so ungefähr, wenn ich nicht an Gott glauben müsste, um in den Himmel zu kommen, dann würde ich mich ganz von ihm abwenden. Ja? Der Kampf ist um Gottes Güte. Ich habe einige Christen gesehen, die da drin festhängen, ja. Wo der Teufel sie festhält in dieser Lüge, Gott ist nicht ganz gut. Er hat dir was angetan. Aber die Wahrheit ist, Jakobus sagt, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Und er sagt das, weil wir uns da an dieser Stelle immer wieder irren. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung noch Wechsel und Schatten gibt. Er sagt, Gott ist gut. Und das müssen wir festhalten in unserem Leben. Egal was passiert, komme was wolle. Ja. Das ist ein riesiges Kampffeld. Und da müssen wir ein Stück weit aufstehen und sagen, nein, ich halte fest, Gott ist gut. Egal was passiert ist, egal was kommt, egal was ich nicht verstehe, egal ob mein Auto kaputt gegangen ist, egal ob meine Kinder krank sind, egal was passiert ist, ich halte daran fest, Gott ist gut und diese Lüge lasse ich nicht zu in meinem Leben, dass der Teufel besser ist. Versteht ihr, was ich damit meine? Das ist ein Kampffeld, das ist ein Kampffeld in unserem Leben, wo wir aufstehen müssen und sagen, ich halte daran fest, an Gottes Güte, egal was passiert. Und das ist nicht einfach manchmal, ja. Dann natürlich Kampffeld Versuchung, das lasse ich jetzt mal alles weg, weil die Zeit mir davon rast. Und dann auch das Kampffeld, dass wir Salz sind in dieser Welt. Das ist auch so umkämpft, ja, dass wir einfach festgehalten werden in Passivität und unseren Mund immer schön zumachen, ja, und nichts mehr sagen gegen das, was passiert um uns rum. Ich bringe euch nur noch ein kleines Beispiel zum Schluss. Meine Frau, die kann manchmal ganz schön rabiat sein. Sie ist jetzt nicht da. Sehr geehrte Damen und Herren, hat sie jetzt ein E-Mail geschrieben vor einiger Zeit. Ich bin Stammkunde in ihrer Filiale, ich sag jetzt nicht, wo es war, ja. Und bin regelmäßig in dem und dem in ihrem Geschäft. Kommt man als Kunde in die Verlegenheit, an der Kasse warten zu müssen, blickt man rechter Hand in die von ihren Mitarbeitern dort ausgelegten Sexzeitschriften. Im Klartext nackte, vollbusige Blondinen, die auch nicht davor zurückschrecken, sich mit entblößtem Unterleib auf der Titel einiger Zeitschriften zu positionieren. Die Überschriften dieser Magazine entspare ich Ihnen und mir. Ich möchte jedoch klar zum Ausdruck bringen, dass ich als Kunde zutiefst anwidernd finde, dass diese Art niveauloser Zeitschriften ausgerechnet dort ausgelegt werden, abgesehen davon, dass es meiner Meinung nach jedem Unternehmen gut stehen würde, solche Zeitschriften gar nicht mehr auszulegen. Mit freundlichen Grüßen, Silke Kettner. Und sie sagte mir, ach übrigens, ich habe... ja, und sie sagte mir, ach übrigens, ich habe da so ein Dings geschrieben. Ach, sie hat nur mit S. Kettner unterschrieben. Es kam sofort ein E-Mail zurück. Sehr geehrter Herr Kettner. Ich sage, was hast du gemacht? Du hast mich in Verruf gebracht. Sehr geehrter Herr Kettner, vielen Dank für den Hinweis über die neben uns befindliche Filiale und so weiter. Soeben war ich dort und habe dieses Anliegen mit dem Pächter besprochen und er zeigte sich sehr verständig. Heute Abend besuchte er mich und teilte mir mit, dass er eine Lösung gefunden hat. Vielen Dank für Ihren Hinweis, mit freundlichen Grüßen. Meine Frau hat geantwortet, ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihr Engagement bedanken, mit freundlichen Grüßen. Die haben die wirklich weggeräumt, aber woanders hin. Meine Frau, ja. Die macht öfter solche Sachen. Aber das ist, Das ist das, was ich meine. Ja, sind wir einfach nur sagen, egal, wir können sowieso nichts machen, ja? Oder das ist dieser Kampf, Salz zu sein, unseren Mund aufzumachen. Wir haben das öfter erlebt. Das ist nicht der Einzelfall, ja? Das ist bloß so schön ausdruckbar per E-Mail. Aber das haben wir öfter erlebt, ja? Und wenn wir sofort reagieren, das muss kein langes Ding sein, dann können wir Salz sein, auch in solchen Sachen. Auch unseren Mund auftun für Jesus, ja? Aber es braucht diese Kampfbereitschaft. Okay, so viel. Und jetzt, denke ich, machen wir das so, dass wir einfach Gott eine Antwort geben. Und ich mache das einfach so, dass während keiner die Augen schließt und jeder umherschaut, wer sagt, ja, ich brauche das auch in meinem Leben, dieses Werkzeug brauche ich auch in meinem Leben, lasst uns doch einfach aufstehen und Gott eine Antwort geben. Ja, Vater im Himmel, du siehst uns und du siehst, du siehst uns als dein Volk, als deine Kinder. Und wir wollen vor dir stehen, Vater, und dir sagen, ja, wir möchten dieses Werkzeug ergreifen in unserem Leben. Amen. Und Herr, bitte lehre uns dieses Kämpfen in deiner Weise, Herr. So wie David das sagen konnte, gepriesen sei der Herr, der mich das Kämpfen gelehrt hat. Und dass wir beides in unserem Leben haben, dich als Zuflucht und Fels und Ruhe kennen, aber dass wir auch das Kämpfen von dir lernen in der Weise, wie du es möchtest, Herr. Darum bete ich. Amen.